Ich begrüße Sie zu meiner ersten Vorlesung im Sommersemester 2021 zu dem Thema mit dem Titel Moderne Philosophie. Sie können die Möglichkeiten der Anrechnung dieser Vorlesung auch dem Vorlesungsverzeichnis entnehmen. Dort steht das vielleicht ein bisschen genauer. Im Grund ist die Vorlesung anrechenbar in verschiedenen Masterstudien, im Masterstudium Philosophie im Modul 1, dann in dem Studium History and Philosophy of Science im Modul 4, dann in dem Masterstudium zum Lehramt und auch in dem Masterstudium Philosophy and Economics und schließlich auch noch im Bachelorstudium Philosophie im Modul 14 unter dem Titel Philosophie der Gegenwart. Die Vorlesung ist 5 ECTS wert. Daher gehört zum Prüfungsstoff neben den von mir vorgetragenen Inhalten auch einiges, was Sie sich durch eigene Lektüre erarbeiten müssen. Das läuft unter der Bezeichnung Pflichtlektüre. Die Prüfung zu dieser Lehrveranstaltung ist schriftlich und der erste Termin ist am Semesterende. Es gibt eine Seite in der Lernplattform Moodle zu dieser Vorlesung. Die benutzen Sie wahrscheinlich gerade. Und ich habe auch eine Seite auf meiner Homepage. Und auf beiden Seiten ist diese, und übrigens ja auch im Vorlesungsverzeichnis, ist die Pflichtlektüre angegeben. Und auf der Moodle-Seite finden Sie auch die digitalen Kopien dieser Texte. Auf meiner Homepage finden Sie außerdem etwas an Literatur zur Einführung in verschiedene Aspekte des Themas. Und dort werde ich im weiteren Verlauf auch noch Literatur zu speziellen Themen angeben, wenn wir bei besonderen Schwerpunkten angekommen sind. Insgesamt behandle ich meine eigene Homepage als die Seite, die die meiste Information bieten soll. Jetzt sage ich ein bisschen was zu dieser Pflichtlektüre. Da handelt es sich um 4 Texte, von denen aber 2 in sich zusammengesetzt sind. Der eine davon ist die Vorlesungssammlung von Jürgen Habermas aus den 80er Jahren mit dem Titel Der philosophische Diskurs der Moderne. Das ist aber nicht wirklich, bildet nicht wirklich eine Einheit im Sinne der Vorlesung in einem akademischen Semester, sondern das sind auch noch andere Teile von woanders her Teile dazugekommen. Im Vorwort von diesem Text können Sie etwas lesen über seine Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen. Ein Thema, das in dieser Vorlesungsreihe von Habermas immer wieder eine Rolle spielt, ist die Auseinandersetzung mit den Begriffen und Strömungen Postmoderne und Dekonstruktivismus. Dazu werde ich natürlich etwas sagen, aber noch einmal, bei der Prüfung kommen auch Fragen zu den von mir nicht kommentierten Teilen dieses Buches beziehungsweise der anderen Titel, die da in dieser Pflichtlektüre aufscheinen. Der zweite, etwas komplexere Text ist der von Walter Benjamin zu Baudelaire. Der stammt aus der zweiten Hälfte der 1930er Jahre und ist zunächst mal aus 2 Teilen zusammengesetzt, von denen der eine heißt Das Paris des Second Empire bei Baudelaire und der andere heißt Über einige Motive bei Baudelaire. Der erste von diesen 2 Teilen hat seinerseits drei Abschnitte oder Kapitel, wie Sie wollen, mit den Themen die Bohème, der Flaneur und der dritte dann direkt die Moderne. Insgesamt ist das ein inzwischen längst klassisch gewordener Text, man kann wohl sagen, ein Schlüsseltext, wenn es um den Begriff des Modernen geht. Dann haben wir drittens die Publikation von Jean-François Lyotard über die Postmoderne vom Ende der 70er Jahre. Darauf wird immer verwiesen, wenn es um Postmoderne geht. Also zum Beispiel auch in diesen Vorlesungen von Habermas wird darauf Bezug genommen. Davon habe ich zwei Fassungen, eine französische und eine englische, auf der Moodle-Seite zur Verfügung gestellt. Und schließlich als viertes und in eine völlig andere Richtung als die anderen weisend ist dann noch der berühmt-berüchtigte Aufsatz von Rudolf Carnap über die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache vom Anfang der 30er Jahre, der, wie gesagt, in eine völlig andere Richtung geht, aber eine enorme Wirkung gehabt hat und noch immer hat, und zwar mindestens so sehr als Zielscheibe für erbitterte Polemik wie als eine Programmschrift. Also soweit mal vorläufig zu der Pflichtlektüre. Über die Tonaufzeichnungen, von denen Sie ja schon jetzt eine hören, sage ich nur, dass sie außer über Moodle auch noch von zwei anderen Sites aufgerufen werden können. Gespeichert sind sie in der Audiothek, audiothek.philo.at, und einen Link dorthin zu diesem Speicherplatz gibt es auch von meiner Homepage. Also Sie können an drei verschiedenen Adressen Zugang zu diesen Audiofiles finden. Dann habe ich noch angekündigt, dass ich in der zweiten Aprilhälfte, irgendwann nach den Osterferien, in Moodle eine Collaborate-Sitzung einrichten werde und halten werde, bei der wir auch miteinander reden können. Bis dahin müssen Sie mir entweder auf dem Moodle eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, wenn Sie Fragen haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich zu administrativen Dingen im Vorhinein zu sagen habe. Im Rest der heutigen Vorlesung gebe ich einführende Worte von mir. Aus verschiedenen Perspektiven, ein bisschen was über meine Motivation, über dieses Thema zu sprechen, im Zusammenhang damit auch etwas über die Stellung der Vorlesung im Studienplan, also wie man das zuordnen kann, dann auch etwas über allgemeinere Fragen, also unabhängig von meiner persönlichen Motivation und dem Studienplan, allgemeinere Fragen, die sich bei dem Titel mehr oder weniger von selbst nahelegen, und dann ein bisschen was über Inhalte, die ich auswählen möchte. Da können Sie ja sowieso sich schon einen Eindruck verschaffen im Vorlesungsverzeichnis. Und vielleicht kommt am Schluss sowas wie die Skizze eines Plans für das Semester heraus. Aber da muss ich bescheiden sein, da spielt es doch eine Rolle, dass ich eigentlich immer meine Vorlesungen von Woche zu Woche vorbereite. Also ganz genau auf eine bestimmte Phase oder Woche kann ich meine Themen nicht fixieren, aber das wird dann im Laufe der Zeit natürlich klarer. Jetzt sage ich als erstes ein bisschen was über die Stellung dieser Vorlesung im Studienplan bzw. in den Studienplänen. Wie ich schon ganz am Anfang festgestellt habe, ist die Vorlesung in vier verschiedenen Masterstudien anrechenbar und im Bachelorstudium Philosophie. Sie hat im Grund in allen diesen vier Masterstudien keinen inhaltlich bestimmten Platz. Entweder rangiert sie überhaupt unter den frei wählbaren, ganz frei wählbaren Fächern. Also das heißt dann bei dem Ökonomie-Philosophie-Master zum Beispiel Extended Options in Philosophy. Oder sie ist in einem Modul, der sehr weit definiert ist und noch immer eine Menge Auswahl bietet, wie zum Beispiel Geist, Welt, Sprache. Die einzige aussagekräftige Zuordnung ist die im Bachelorstudium Philosophie. Da ist die Vorlesung nämlich nur unter dem Titel Philosophie der Gegenwart anrechenbar, wenn auch innerhalb eines Moduls, in dem statt Philosophie der Gegenwart noch 8 andere Optionen offen stünden. Also man muss im Bachelorstudium Philosophie keine Lehrveranstaltung aus diesem Bereich Philosophie der Gegenwart absolvieren. Das ist nicht Pflicht. Aber immerhin gibt es da sowas, wo sie zuordnenbar ist und wo auch irgendwie auf der Hand liegt, dass das passt. Moderne Philosophie, Philosophie der Gegenwart. Also dazu ein paar Worte zu sagen, scheint mir ein ganz guter Einstieg zu sein. Ganz unabhängig davon, ob unter Ihnen jetzt auch wirklich jemand ist oder ob mehrere unter Ihnen sind, die diese Option wahrnehmen werden, die Lehrveranstaltung da so zuzuordnen. Das erste Erwähnenswerte in dieser Hinsicht ist das Verhältnis dieses Studienplanpunkts, den ich ja gerade beschrieben habe, zu dem Modul Geschichte der Philosophie im Bachelorstudium. Die Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie sind Pflichtveranstaltungen. Das sind 3 2-stündige Vorlesungen zu den Perioden Antike, dann Mittelalter und frühe Neuzeit und drittens klassische Neuzeit bis Ende 19. Jahrhundert. Da kann man sich natürlich gleich ganz interessante Gedanken machen. Zum Beispiel, wenn man auch vielleicht nicht gleich schließen möchte, dass die Verfasser dieses Studienplans, zu denen, glaube ich, habe ich den Verdacht, auch ich gehört habe, gemeint hätten, die Philosophie hätte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Geschichte gehabt und seither nicht mehr, so kann man ihnen doch vielleicht die ein bisschen subtilere Überlegung unterstellen, dass die Entwicklung der Philosophie in der Zeit von etwa 1900 an einen Charakter angenommen hat, der es verhindert oder unmöglich macht oder schwer möglich macht, sie in der Form einer Geschichte darzustellen. Also, dass in dieser Periode zwar Entwicklung stattfindet, aber dass man sie nicht aus der Perspektive eines Erzählens oder Nacherzählens verständlich machen kann, diese Entwicklungen, sondern zum Beispiel nur durch eine Art Einsteigen in diese Entwicklungen selbst, durch ein sich orientieren in den inhaltlichen Themen und Diskussionen, bei dem die zeitlichen Verhältnisse nicht an erster Stelle stehen, wo dieses sich orientieren nicht an erster Stelle sich an eine Zeitskala hält, sondern zuerst über andere mehr oder weniger räumlich oder diagrammatisch darstellbare Systematisierungen mit Sinn ausgestattet werden. So ausgedrückt klingt das natürlich schon sehr viel besser und vielleicht ist das ja auch nur eine ein bisschen geschraubtere Weise, die Vermutung auszusprechen, dass wir überhaupt in unserer jeweiligen Gegenwart zu befangen sind, um sie uns als Geschichte vergegenwärtigen zu können. Die Historiker haben Überlegungen dieser Art immerhin für so relevant gehalten, dass sie im Hinblick darauf das Wort Zeitgeschichte geprägt haben. Ein eigentümliches Wort eigentlich. Und man kann, wenn man Lust hätte, wenn man Zeit hätte, darüber streiten, ob da nicht unsere Entscheidung, gar nicht von Geschichte zu sprechen, konsequenter und klarer ist. Aber im Grunde wäre das ein Streit um, um Worte, weil egal welches Wort man verwendet, es kommt darauf an, dass man ein bestimmtes Problembewusstsein signalisiert und auch aufrechterhalten kann über einen Unterschied, der da besteht. Jetzt sagen wir einmal versuchsweise, diese Entscheidung, die Philosophie der Gegenwart aus der Geschichte der Philosophie herauszunehmen, sei eine sinnvolle Entscheidung. Dann legt sich als die andere, gleichsam positive Seite dieser Maßnahme folgender Gedanke nahe, dass nämlich in all den vielen anderen Lehrveranstaltungen, die wir anbieten, außerhalb des Geschichte-Moduls, ja sowieso nur das gegenwärtig Relevante, das Neue, Wichtige, Weiterführende, Fortschrittliche unterrichtet wird in seiner thematischen Vielfalt. Es wird doch niemand hier irgendwelche veralteten oder womöglich gar schon irgendwann einmal widerlegten Theoreme oder Philosopheme unterrichten. Nein, das machen wir sicher nicht. Also, wenn Sie den Studienplan unseres Bachelorstudiums erfüllt haben, und das haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen, dann haben Sie auf allen wichtigen Gebieten der Philosophie das gelernt, was der gegenwärtige Stand dieses Wissens ist. Das ist, finde ich, vor allem ein sehr schöner Gedanke. Eine Frage gibt es dir nicht beantwortet, die er auch nicht beantworten muss, aber die für uns interessant ist. Worum es dann eigentlich in diesem Modul Philosophie der Gegenwart geht? Was mich betrifft, scheinen mir zwei Antworten da plausibel. Die erste, vielleicht will man doch mit einem speziellen Angebot einen Überblick zur Philosophie der erweiterten Gegenwart sicherstellen, ermöglichen und sicherstellen, zu ganz allgemeinen Strömungen und Entwicklungen, die es da gibt und die vielleicht die disziplinären Grenzen überschreiten, an denen der Studienplan ja vor allem ausgerichtet ist. Er ist ja vor allem ausgerichtet an der Unterscheidung verschiedener Disziplinen mit den beiden Grundpfeilern theoretische Philosophie, praktische Philosophie und so. Und vielleicht möchte man mit so einem die Möglichkeit geben, sich da über Strömungen zu informieren oder kundig zu machen, die über solche Grenzen hinweg wichtig sind. Es würde auch Sinn machen, auf der anderen Seite im Hinblick auf Strömungen und philosophische Schulen, die in den großen Trends eher marginalisiert werden. Auch das wäre etwas, was dann sinnvoll ist, in so einer eigenen Lehrveranstaltung Philosophie der Gegenwart zu behandeln. Also das wäre eine Erklärung. Philosophie der Gegenwart hat das spezielle Lernziel Orientierung oder Sicherstellen einer Orientierung in dem, was in der Philosophie möglich ist, angeboten wird, wohin man sich wenden oder spezialisieren kann. Meine zweite Antwort geht in eine völlig andere, grundsätzliche Richtung, nämlich, dass unter diesem Titel genau die Zusammenhänge, die Verlaufsformen und die Dynamik zum Thema werden sollten, durch die jetzt faktisch diese Entwicklungen geprägt sind, die sich eben nicht so ohne weiteres in ein Konzept von erzählbarer Geschichte der Philosophie fügen. Also, dass man da genau das behandelt, was ausmacht, dass es nicht als Geschichte der Philosophie behandelt werden kann. Also, während die erste Antwort eigentlich rein pragmatischer Natur ist, zielt diese zweite auf Begründung der Differenz. Was heißt es für Philosophie, gegenwärtig zu sein? Was heißt es für die Philosophie, in dieser besonderen Gegenwart zu sein, im Unterschied zu vielen anderen Gegenwarten, in denen Philosophie ja schon war und in denen man auch diese Frage der Gegenwärtigkeit der Philosophie gestellt hat? Oder in der anderen Richtung, was heißt es für eine Philosophie, gleichsam in die Geschichte zurückzufallen um nicht zu sagen zu verfallen, zu etwas bloß Geschichtlichen. Das sind interessante Fragen und offensichtlich solche, die auf noch prinzipiellere Reflexionen verweisen, wenn man schon philosophisch drüber nachdenkt. Was ist, wenn es ihn überhaupt gibt, der Unterschied zwischen erstens der Gegenwart von etwas Altem, zweitens dem gegenwärtigen Bezug auf etwas Vergangenes, das jetzt nicht mehr da ist und daher nicht so alt geworden ist, dass es mit uns mitleben würde, und drittens dem, was nie zuvor, aber in unserer Gegenwart auftritt und stattfindet, dem, wie man sagen könnte, Neuen in unserer Gegenwart. Das sind sehr, sehr allgemeine Fragen, denn offensichtlich können solche Unterschiede eine ganz verschiedene Rolle spielen, je nachdem, um welche Art von Sachen es sich handelt dabei. Also wovon man diese Frage stellt, welche Art von Sachen man in Betracht zieht, wenn man sagt, was ist mit so etwas Altem, das noch da ist, im Unterschied zu etwas, auf das man sich zwar jetzt noch beziehen kann, aber das nicht da ist. Also das sind ganz, ganz allgemeine Fragen. Und wo es eine Rolle spielen kann, auf was für einen Gegenstandsbereich man eigentlich zielt. Zum Beispiel, wenn man einmal physische Gebrauchsgegenstände betrachtet, weiß ich zum Beispiel eine historische Disziplin, die enorm interessant ist und auch aus der Perspektive der Philosophie interessant ist, über die Geschichte der Dinge. Also wenn man physische Gebrauchsgegenstände wie Kochtöpfe oder Sessel betrachtet, und ein andermal solche Sachen wie wissenschaftliche Theorien oder die Melodien von Liedern. Wie verhält sich das Altern und die schließliche Auflösung eines Papierstücks zu dem Vergessen oder eben der Erinnerung des Gedichts, das darauf geschrieben war? Sehr gern erledigt man, also jeder denkt, auf jeden Fall denkt man an das, dass man diese Frage ja leicht mit der Feststellung erledigen kann, dass ein Gedicht eben etwas sogenanntes Zeitloses ist. Aber das ist eine Sache, die nicht wirklich befriedigen kann, aus verschiedenen Gründen. Schließlich hat es ja auch für jedes Gedicht irgendwann einmal eine Zeit gegeben, wo es nicht existiert hat. Und diese Tatsache ist für jedes Gedicht nicht ohne Relevanz. Ein anderer Punkt wäre das Vergessen. In welcher Beziehung steht das Vergessen zu dem Altern? In welcher Beziehung steht das Vergessen irgendwelcher kultureller Errungenschaften oder Ideen oder Gedanken? Das völlige Vergessen dieser vielen, vielen Gedichte, die geschrieben, gedacht, konzipiert worden sind und von denen niemand mehr eine Erinnerung aufwenden kann. Faktisch, in welchem Verhältnis steht das zu dem sich aufgelöst haben von irgendwelchen materiellen Gebrauchsdingen. Also das und viele damit zusammenhängende sind Fragen, die ganz eindeutig nach einer selbstständigen eigenen Behandlung verlangen, unabhängig von ihrer Verknüpfung mit dem geschichtlichen Schicksal der Philosophie. Das sind Fragen, die sehr schnell auf grundsätzliche, ontologische und erkenntnistheoretische Probleme führen. Aber in Hinsicht auf die Philosophie sollten sie jedenfalls berücksichtigt werden. Ein kleines, aber doch auch an sich selbst bedeutendes, konkretes Beispiel. Was macht Bertrand Russells Aufsatz On Denoting aus dem Jahr 1905 so unbestreitbar gegenwärtig? Wie weit soll man zurückgehen, um die Grenze zu finden, jenseits derer dann auf jeden Fall ein Text wie Kants Versuch über die Krankheiten des Kopfes aus dem Jahr 1764 liegt? Oder wo ist da die Grenze? Wo fängt das an, nicht gegenwärtig zu sein. Oder hat die Jahreszahl gar nicht so besonders viel zu bedeuten und finden wir vielleicht nach 1905 eine ganze Menge philosophische Texte, die den Anspruch auf Gegenwart für uns nicht erfüllen und so weiter. Der allgemeine Charakter meiner Vorlesung ist von beiden diesen Antwortrichtungen bestimmt. Also von der pragmatischen, die sagt, da sollte man sich orientieren können, über das hinaus, was man, wenn man in den einzelnen Disziplinen das Fortgeschrittenste lernt, über Strömungen der Philosophie im 20. und 21. Jahrhundert wissen sollte, also dieser pragmatischen Antwort und auch der grundsätzlichen. Also ich bitte Sie, aus dem Titel Moderne Philosophie ein Interesse in meiner zweiten Fragerichtung herauszuhören, oder wenn Sie so wollen, hören Sie die Vermutung heraus, dass der Begriff des Modernen oder der Modernität geeignet sein könnte, das Verhältnis der Philosophie zu ihrer Gegenwart, zu dem, was für sie Entwicklung oder für mich auch Fortschritt bedeutet, das Verhältnis zu ihrer Geschichte oder Vergangenheit, zu ihrem Alter, also dass der Begriff der Modernität geeignet sein könnte, diese Verhältnisse, in denen Philosophie steht, auf eine halbwegs geordnete Weise zu reflektieren. Das ist das grundsätzliche Interesse in der Sache. Andererseits möchte ich aber doch zumindest ansatzweise dem Aspekt Rechnung tragen, wo es um Orientierung in den konkreten Strömungen und Tendenzen der Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts geht. Das werde ich allerdings überhaupt nicht systematisch oder gar erschöpfend tun, überhaupt nicht mit dem Anspruch, da einen globalen Überblick zu geben, sondern in der Form der Behandlung von wenigen, sehr wenigen ausgesuchten Kontexten. Und diese Kontexte sind erstens die Philosophie des logischen Empirismus, insbesondere im Wiener Kreis, und ihr Selbstverständnis als moderne Philosophie. Also insofern kommt diesem Aufsatz von Carnap eine große Bedeutung zu, aber ist das, was wirklich eine Rolle spielt, natürlich viel mehr als das, was in diesem Aufsatz drinnen steht. Der ist sozusagen so eine Art I-Tüpfel auf dem, was man da dazu sagen kann. Und da werde ich auch was sagen über das Verhältnis dieser Philosophie zu Entwicklungen in der Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Ein zweiter Modellpunkt ist eben die Diskussion um den Begriff und die Strömung Postmoderne. Ein dritter, das Verhältnis von früher und später Philosophie Wittgensteins unter dem Gesichtspunkt der Modernität. Immer wieder ist Wittgensteins Philosophie, vor allem aber seine frühe Philosophie, der Tractatus, in Zusammenhängen diskutiert worden, wo es um Modernität geht. Und insbesondere natürlich auch wegen der Tätigkeit von Wittgenstein als Quasi-Architekt in Zusammenhang mit der Architekturgeschichte. Da bin ich nicht ganz der Auffassung, die da im Mainstream vertreten wird, und möchte gern unter diesem Gesichtspunkt der Modernität der Spätphilosophie Wittgensteins besondere Beachtung schenken. Und dann viertens vielleicht auch noch Bemerkungen zur Einschätzung aktueller Tendenzen, was das Selbstverständnis von Philosophie betrifft. In der Zeit, die vergangen ist, seit ich mein Philosophiestudium abgeschlossen habe, bis heute, hat sich die Einschätzung dessen, was in der Philosophie der Gegenwart wichtig ist, was da eine wichtige Strömung ist, in welcher Form die Philosophie für die Gesellschaft existiert, in welcher Form die Philosophie im Rahmen der gesamten akademischen Landschaft existiert, unglaublich viel verändert. da werde ich mir erlauben, vielleicht am Schluss ein bisschen, am Schluss des Semesters ein bisschen was dazu zu sagen, was da die wichtigen Dimensionen sind. Dann ist aber dann noch eine fünfte Sache, die ich auch in der Beschreibung im Vorlesungsverzeichnis als einen extra Punkt markiert habe, die Auseinandersetzung mit Walter Benjamin. Das ist etwas, was vermitteln kann zwischen diesen beiden Aspekten, insofern man Benjamin als einen wichtigen Autor im 20. Jahrhundert sehen kann, der in ganz bestimmte Richtungen der Philosophie gewirkt hat, andererseits aber und vor allem als eine Autorität sehen muss, wo immer es um die philosophische Dimension des Begriffs Moderne ganz allgemein geht. Es ist einfach ein Autor, um den man nicht herumkommt, wenn man über den Begriff der Modernen in Bezug auf Philosophie oder des Modernen oder der Modernität in Bezug auf Philosophie sprechen will. Also mit diesen Überlegungen über den Studienplan habe ich jetzt ja schon eine ganze Menge inhaltliche Fragen berührt und halt auch vor allem darauf hingewiesen, dass diese Zuordnung zur Philosophie der Gegenwart natürlich was trifft, also dass das was ist, was ich vielleicht nicht nur aus pragmatischen Gründen, aber vor allem aus prinzipiellen und philosophischen Gründen ernst nehme. Ich werde diese inhaltlichen Fragen aber jetzt in der heutigen Stunde nicht gleich weiter verfolgen, sondern ich fange jetzt gewissermaßen noch einmal von vorn an, bei einer anderen Äußerlichkeit, nämlich meinen persönlichen Motiven, diese Vorlesung anzubieten. Denn in mancher Hinsicht setze ich mit dieser Vorlesung etwas fort, was ich mit einer Serie von 3 Vorlesungen im Sommersemester 2016 und gleich darauf im Wintersemester 2016-17 und dann im Sommersemester 2019 begonnen habe. Das waren eben dann zuerst 2 Vorlesungen mit dem Titel Romantische Philosophie und die dritte mit kleiner Verspätung mit dem Titel Hölderlin, Leopardi, Nietzsche. Und insbesondere in der zweiten Romantikvorlesung und in der dritten dieser Vorlesungen habe ich versucht, Ideen, geschichtliche Zusammenhänge zu beschreiben, die auf eine Einstellung oder ein Syndrom der Modernität hin konvergieren. Also natürlich, im Zentrum hat was anderes gestanden, die zentralen Protagonisten der Romantikvorlesungen waren zuerst Jean-Jacques Rousseau und dann Richard Wagner. Aber in der zweiten Vorlesung habe ich dann doch auch Autoren behandelt, die in Bezug auf die Romantik ganz deutlich unorthodoxe Positionen einnehmen, um nicht zu sagen Außenseiterpositionen. Eben da schon Giacomo Leopardi, Edgar Allan Poe und Heinrich von Kleist. Und auch bei Hölderlin und Nietzsche ist das ja ganz offensichtlich. Dieser grundsätzliche Bezug auf die Romantik, Begleich und Affinität zur Romantik, Verpflichtung gegenüber der Romantik bei gleichzeitiger Distanzierung oder Fremdheit. Die stärkste und konkreteste Verbindung aber zu der jetzigen Vorlesung ist die Auseinandersetzung, die ich da geführt habe mit Baudelaire. Insbesondere in der zweiten und dritten Vorlesungseinheit im Wintersemester 2016. Also für alle 3 dieser alten Vorlesungen, für die es ja auch noch die Audio-Files gibt, habe ich Links auf meiner Homepage und in Moodle hergestellt. Also wenn Sie Lust haben, können Sie sich da noch ein bisschen was anhören, beziehungsweise speziell diese zweite und dritte Vorlesung im Winter 2016 über Baudelaire. Baudelaire hat mit Wirkung bis zu uns so etwas Ähnliches wie eine Definition von Moderne gegeben. Das ist eine Definition oder eine Erläuterung oder Beschreibung, in der sehr, sehr scharfe innere Spannungen stecken und zu spüren sind. Also die man sozusagen, wenn man will, aufmachen und in Fragmente auseinanderfliegen lassen kann. Und die vor allem auch sehr prinzipielle philosophische Fragen im Zusammenhang mit den Begriffen Geschichte, Gegenwart, Modernität aufwirft. Ich werde auf Baudelaire dann auch in dieser Vorlesung nochmal ein bisschen zurückkommen. Das ist ja auch schon klar durch diese Stellung, die Texte von Walter Benjamin da haben. Jetzt deute ich davon nur ein oder zwei Aspekte an, die mein Vorlesungsthema und meine Interessen in Bezug zu einer Diskussion bringen, die Ihnen allen sicher vertraut ist. Also eine heute sehr geläufige Sicht auf die Beziehung von Philosophie und Moderne, also auf die beiden Wörter meines Titels. Eine heute sehr geläufige Sicht auf die Beziehung von Philosophie und Moderne, für die unter anderem auch die Publikationen von Jürgen Habermas stehen können, gibt der Aufklärung, dem Begriff der Aufklärung, sozusagen die entscheidende, vermittelnde und erklärende Rolle. Also setzt sozusagen den Begriff der Aufklärung an als Vermittlung, als Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen von Moderne und Philosophie. Das aufklärerische Moderne ist Befreiung aus der Enge von Strukturen, die durch nichts als ihre lange und angeblich ewige Lebensdauer gerechtfertigt waren. Und das ist etwas, was in der politischen Dimension ebenso gilt wie in der philosophischen. Und was drittens vor allem auch verstanden muss im Sinne einer Wechselwirkung zwischen beiden. Eine neue Helligkeit im Denken lässt nicht nur die Schäbigkeit tradierter Lehrgebäude sichtbar werden, sondern zugleich auch das Unhaltbare der politischen Strukturen. Von der anderen Seite her gesehen haben aber natürlich auch unabhängige Veränderungen in den Institutionen, den Kommunikationsmedien, den ökonomischen Verhältnissen zu einem neuen Selbstbewusstsein des Denkens, zu einem neuen Denken der Intellektuellen, die ja in dieser Zeit im 18. Jahrhundert in Frankreich Philosoph hießen, beigetragen. Also das, so schaut dieses Verbindungsglied, so ist auch unabweisbar, nicht? Aufklärung ist das, was man diskutieren muss, wenn man das Verhältnis von Philosophie und Moderne thematisieren möchte. Die Diskussionen, die seit nun schon fast einem halben Jahrhundert um den Begriff der Postmoderne geführt werden, meist in der Form polemischer Auseinandersetzung, diese Diskussionen sind über weite Strecken auf ein bestimmtes, noch ein bisschen engeres Begriffsbündel fixiert, die Begriffe der Vernunft oder Rationalität und mit ihnen Verwandte. Die werden sozusagen als Kern von dem, was Aufklärung heißt, in dieser Diskussion verstanden. Da geht es um die Vorstellung, dass eine sehr abgekürzt, ne? Da geht es um die Vorstellung, dass eine für alle gleiche und im Prinzip auch allen gleich zugängliche Vernunft prinzipiell alle Arten von unbegründeten Vorurteilen, Ideologien, Privilegien, Unterdrückungsmaschinerien etc. durchschauen und relativieren kann und alle Lebensbereiche für eine transparente, rational legitimierbare Willensbildung öffnen kann. Sei das jetzt die Lebensführung, also betreffe diese Willensbildung jetzt die Lebensführung der Individuen oder die Organisation der politischen Gemeinschaft. Und wenn ich mir jetzt erlaube, auf eine nicht wirklich ernsthafte Weise zu überzeichnen, dann ist eben spätestens mit der sogenannten Postmoderne der Verdacht laut geworden, dass diese Vorstellung, die ja auch ein sehr schöner Gedanke ist, dass diese Vorstellung schon längst mit schlechthin überhaupt nichts in der gesellschaftlichen, ökonomischen und intellektuellen Wirklichkeit zur Übereinstimmung gebracht werden kann. Dass es sich dabei, altmodisch ausgedrückt in der Sprache meiner Jugend, um reine Ideologie handelt. Wohingegen aber die Proponenten einer aufklärerischen Moderne darauf bestehen, dass ein Abgehen von dieser Vorstellung zwangsläufig dazu führen wird, dass unkontrollierte politische Initiativen, emotional und rhetorisch stimulierte Bedürfnisse, argumentativ unausgewiesene Pseudotheorien wieder akzeptabel werden, wie sie es vor der Aufklärung gewesen sind. Also, das ist, wie gesagt, total überzeichnet. Und ich will auch mit dieser Karikatur überhaupt nicht sagen, dass solchen Auseinandersetzungen nicht letztlich sehr wichtige Fragen zugrunde liegen können. Ich habe es überhaupt nicht gesagt, um auf diese Auseinandersetzung inhaltlich einzugehen, sondern um sie auf etwas aufmerksam zu machen, was man da gerade deswegen so leicht übersehen kann, weil es ganz, ganz auf der Oberfläche liegt und sozusagen mit dem Ernst der Sache nichts zu tun zu haben scheint. Dass nämlich, wenn man die Sache nur von dieser Seite her sieht, fokussiert auf Begriffe wie Vernunft oder Rationalität in diesem Vermittlungsbegriff Aufklärung, dass wenn man das nur von dieser Seite her sieht, der Begriff modern so gut wie vollkommen unbestimmt bleibt und eigentlich völlig überflüssig ist, wenn man diese Diskussion führen möchte. Denn im Grund geht es da einfach nur darum, dass für eine intellektuelle Bewegung, die man bis zu einem gewissen Grad ja wirklich identifizieren kann, wenn sie auch sehr vielgestaltig und komplex ist, dass also für diese Bewegung eine Wirkung auf die Realität von Gesellschaft, der Institutionen, der Ökonomie, der Wissenschaft beansprucht wird, die so massiv ist, dass man von einer Epoche, wie diese Epoche von sich selber schon gesagt hat, einem Zeitalter der Vernunft sprechen kann. Von einem Einschnitt in der Geschichte, der auch noch unsere Zeit prägt und prägen soll, und den rückgängig zu machen oder in seiner Wirksamkeit auch nur in Frage zu stellen, sozusagen tendenziell was Barbarisches wäre. Noch einmal, mich interessiert nicht der Streit, den man jetzt nicht, der Streit, den man darum führen kann. Mich interessiert nur, dass überhaupt nicht klar ist, warum diese Epoche Moderne heißen muss. Warum man nicht mit den Worten Aufklärung oder Zeitalter der Vernunft sein Auskommen finden kann. Was freilich nicht bedeutet, dass man bei längerem Nachdenken nicht doch Motive finden kann, die Epoche modern zu nennen. Zum Beispiel, dass man mit dem Wort modern diese Sache unterscheiden möchte von anderen, historisch oft weit zurückliegenden Phänomenen, die damit Gemeinsamkeiten haben, also mit sogenannten früheren Aufklärungen, wie etwa im Griechenland des 6. vorchristlichen Jahrhunderts oder in bestimmten Phasen des Mittelalters. Also frühere solche Phasen in der Geschichte, die was Aufklärerisches hatten, die aber vorübergehende Perioden waren, beendet eben von Rückfällen, mehrfach auch geradezu wirklichen Rückfällen in die Barbarei. Also so gesehen würde das Wort Moderne hier schon etwas besagen. Es würde signalisieren, unsere Aufklärung, die moderne Aufklärung eben, im Unterschied zu anderen Aufklärungen. Dann, wenn man das so meint, müsste man aber eigentlich extra erklären, warum nicht auch die früheren Aufklärungen zu ihrer Zeit modern waren. Denn wenn man es so verwendet, ist modern eigentlich nur ein anderer Ausdruck für jetzig, solange nicht ein eigener Inhalt damit verbunden wird. Im Hintergrund erhebt sich also die Frage, können wir dem Wort modern einen Inhalt geben, mit dem wir die moderne Aufklärung von anderen Aufklärungen unterscheiden? Wo, in welcher Dimension würde man so einen Inhalt finden? Muss man ihn, eine Möglichkeit, in spezifischen Differenzen des Aufklärerischen suchen, also sozusagen in den Unterschieden, die zwischen Xenophanes und Voltaire bestehen? Oder muss man diesen Unterschied in einer allgemeineren Dimension des Geschichtlichen suchen? Also wenn man sagt, die könnten ja auch modern gewesen sein, wir wollen aber dem Wort einen bestimmten Inhalt geben, wo suchen wir diesen Inhalt? Eben entweder in einer qualitativen Unterscheidung dieser verschiedenen Aufklärungsentwicklungen oder Perioden, oder wir sagen, sofern sie aufklärerisch waren, sind sie ja alle gleich oder relativ gleich, behandeln sie wir sie alle ähnlich oder gleich, und ihre jeweilige Stellung in anderen Dimensionen des Geschichtlichen ist es, was die eine zu der modernen macht und die andere nicht zur modernen. Aber da darf man nicht jetzt sagen, Geschichte ist nur der Ablauf der Zeit, weil sonst fällt man wieder zurück auf dieses modern heißt nur jetzig. Dass dieser Punkt, also sozusagen dieses Problem zu sehen oder diese, obwohl ich die Frage ja, wie ich angekündigt habe, so sehr willkürlich und aus dem Blauen heraus aufgeworfen habe, das ist ein sehr, sehr, dieses Problem zu sehen, das ist ein ganz zentraler Punkt in meinem Thema. Denn hier ist man ja wirklich auf eine, wenn auch zunächst einmal ganz triviale Bedeutung von modern gestoßen. Was es heißen kann, das Jetzige eben. Und zugleich auch gestoßen auf die Aufgabe, auch noch andere Bedeutungen davon zu unterscheiden. In solchen Versuchen, dieser Bedeutung Rechnung zu tragen, der Jetzigkeit des Modernen und noch substanziellere zu suchen, wird sich immer wieder eine Grundfigur bemerkbar machen, die darin besteht, dass das Wort modern einerseits die Idee eines Wandels mit sich führt. Das kann natürlich Wandel verschiedener Art sein, eben wie gesagt der Übergang von einem Jetzt zu einem nächsten Jetzt, aber das kann auch Übergang von substanziellerer Art sein. Also dass das Wort modern immer die Idee eines Wandels mit sich führt in seiner Bedeutung, auf der anderen Seite aber selbst einen Bedeutungswandel durchmachen kann und auch bestimmt durchgemacht hat. Also für uns heute selbst etwas anderes bedeutet, als es für Xenophanes bedeutet hätte, wenn man ihm gesagt hätte, du bist eigentlich sehr modern im Vergleich mit denen, die da vor dir über die Mythen oder die Kulte nachgedacht haben. Eine ansatzweise Vorstellung von den Komplexitäten, mit denen man da zu tun hat, bekommt man, wenn man ein bisschen genauer in den Hintergrund dieser Auseinandersetzung um die Aufklärung und insbesondere den Rationalismus der Aufklärung schaut. Zu diesem Rationalismus hat sich nämlich schon in der Zeit der Französischen Revolution eine Gegenbewegung der Rationalitätskritik gebildet, die fortschrittsskeptisch war und konservativ war und insofern sozusagen die Gegenposition zu den Aufklärern dargestellt hat, zumindest zu dem Rationalismus der Aufklärung dargestellt hat, und bei Autoren wie Chateaubriand eigentlich richtiggehend definiert hat, was das Romantische ist. Also das Romantische erscheint unter diesem allerersten und simpelsten Gesichtspunkt als der Gegensatz zu dem, was man da als das Moderne versteht, als das Antimoderne. Das Eigentümliche ist nur, dass bei allem Konservativismus und bei allen Versuchen auf mittelalterliche Ideen und mittelalterliche Lebensformen sich zurückzubeziehen. Das Eigenartige ist, dass trotzdem diese Bewegung sich als eine Bewegung der Neuerung verstanden hat, als etwas Neues. Also mit ganz einfachen Dichotomien kommt man da nicht durch. Die romantische Bewegung hat sich auch dort, wo sie extrem antirationalistisch war, natürlich ebenso als Bewegung der Befreiung von scholastischen Ideologien verstanden. Der vielleicht bedeutendste Referenzautor für die romantische Tradition im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert, Rousseau, war zugleich eine nicht wegzudenkende Inspiration der französischen Aufklärer. Und am anderen Ende der Autor, der für die gegenwärtige Kulturmodernität am nachdrücklichsten bestimmt hat, Charles Baudelaire, war zugleich ein antimoderner, fortschrittsfeindlicher Romantiker, ein Feind von Fortschritt und Liberalismus. Also das ist aber nur die alleräußerste und am einfachsten zu beschreibende Schicht von Spannungen, die auf diesem Begriffsfeld herrschen. Ich habe deswegen jetzt rückblickend, das gehört ja noch immer zu dem Programmpunkt meine persönliche Motivation, an diese Zusammenhänge erinnert, weil ich Ihnen dadurch vielleicht meine Idee näher bringen kann, dass man Gehalt und Potenzial des Begriffs Moderne dort am besten studiert, wo er die intensivsten Widersprüche zeigt. Und Baudelaire ist zweifellos so eine Stelle, bei der man den Begriff studieren muss, weil dort sozusagen die Sprengkraft für theoretische Überlegungen am schnellsten fassbar wird. Also das bisherige waren Erinnerungen an spezifische motivierende Gedanken und jetzt höre ich damit auf und gehe für den Rest der heutigen Vorlesung über zu einigen unverbindlichen Überlegungen, mit denen ich versuche, an ein allgemeines und unproblematisches Verständnis von Modernität anzuknüpfen. Also keine ernsthaften Versuche, den Begriff der Modernität wirklich zu erklären, sondern es geht zunächst mal nur darum, das Nachdenken zu wecken, eine Sensibilität für das Thema, für die Vielfältigkeit von Fragen zu erzeugen und in welche Richtungen überhaupt Fragen gehen können, auch wenn das jetzt nicht erschöpfend dargestellt wird. Also nicht zuletzt die Verschiedenheit der Beispiele oder die Verschiedenheit der Punkte, zu denen ich jetzt sprechen werde, ist mir wichtig, dass man sieht, worum es da alles gehen kann. Vielleicht sollte ich beginnen, ich möchte mit etwas beginnen, wo ich mir denke, das kann jeder nachvollziehen. Vielleicht sollte ich also beginnen mit einem Hinweis darauf, dass wir in der neueren Geschichte der Künste, insbesondere meine ich jetzt mal Architektur und Musik, aber das ist sicher nur zufällig, dass wir in der neueren Geschichte der Künste einen ziemlich sicheren Gebrauch des Wortes modern zu haben glauben. Mir geht es um diese Sicherheit des Glaubens. Obwohl dieser Gebrauch natürlich faktisch und wenn man nachfragt, schwankend ist, obwohl es da Differenzen gibt. Aber dass wir doch immer glauben, zumindest selber auf einer relativ sicheren Bahn zu sein, wenn wir in solchen Zusammenhängen das Wort gebrauchen. Mich interessiert die gefühlte Sicherheit, nicht so sehr die objektive. Also zum Beispiel in der Musik hat man doch den Eindruck, dass die Frage, mögen Sie auch moderne Musik? Dass die relativ klar gestellt und beantwortbar ist. Also, wenn Sie aus dem Konzert rausgehen im Musikverein und Sie hören nach einer Mozart-Symphonie dann jemanden anderen diese Frage stellt und dann hat man den Eindruck, dem fällt es nicht schwer zu sagen, nein, wirklich nicht. Und in der Architektur hilft zum Beispiel oder hilft vielleicht das Beispiel der Gegenüberstellung der Postsparkasse und des Kriegsministeriums am Wiener Stubenring. Der Postsparkasse von Otto Wagner, erbaut in den Jahren 1904 bis 1906, und gegenüber auf der anderen Straßenseite des Kriegsministeriums in den Jahren 1909 bis 1913 von dem Architekten Ludwig Baumann verantwortet. Da würde man sich doch wundern, wenn jemand das Kriegsministerium als modernes Gebäude beschreibt. Das wird niemandem einfallen. Während die Postsparkasse in diesem, gerade in diesem Gegenüberstehen, aber auch wenn man das vergisst, direkt wie eine ostensive Definition von modern wirken kann und so quasi diesen ganzen grauenhaften Riesen, die da jetzt auf der anderen Seite des Donaukanals aufgebaut worden sind, da ist es nicht weniger modern. Man hat nicht den Eindruck, dass das weniger modern ist. Es ist mir nicht nur einmal passiert, wenn ich mit einem ausländischen Gast auf der Ringstraße spazieren gegangen bin und sie oder ihn an dieser Stelle unweit von der Orania auf die beiden Gebäude aufmerksam gemacht habe. Und dann war da diese totale Verblüffung, wenn es zu der Frage der relativen Errichtungszeit der beiden Gebäude gekommen ist. In dieser Verblüffung, dass sozusagen das Kriegsministerium das Neuere ist, dass das überhaupt möglich war, danach im Angesicht der Postsparkasse sowas hinzubauen, in dieser Verblüffung zerfällt, wenn ich das so sagen darf, die Illusion einer natürlichen Verbindung, einer automatischen Verbindung von fortschreitender Zeit auf der einen Seite und Modernität auf der anderen Seite. Wenn man den Spaziergang über die Ringstraße fortgesetzt hat, bis zum Beginn des Franz-Josefs-Quais am Ende des Schottenrings, dann wird von dieser Art wohl überhaupt keine Illusion mehr erhalten geblieben sein. Da wird sich dann niemand mehr eine Illusion machen. Dafür wird man wahrscheinlich auf diesem Rundgang oder auf diesem Spaziergang einen Begriff schätzen gelernt haben, der in meinem Vorlesungsthema eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, den Begriff Stil. Der generische Begriff Stil scheint einen problementlasteten Umgang mit solchen Inkonsistenzen zu erlauben, so etwas wie historische Zuordnungen in einer nicht ernst genommenen geschichtlichen Zeit. Historische Zuordnungen in einer Zeit, deren Geschichtlichkeit man nicht wirklich ernst nimmt. Das hat freilich seinen Preis, wie zumindest ich immer an dem mulmigen Gefühl merke, das mich beschleicht bei dem Ausdruck "im modernen Stil gebaut". Das kommt mir dann immer so vor wie ein Verrat an dem Gehalt, an dem sachlichen Gehalt des Wortes modern. Die Frage ist nur, was ist dieser Gehalt? Und wie verhält sich der zu dem Begriff Stil? Diese Frage und auch die Frage, was Stil in der Philosophie bedeutet, ist ganz, ganz wichtig. Also die macht einen über mehrere Zusammenhänge hinweg ein wichtiges Thema für mich aus. Also, um sozusagen nur eine Andeutung im Voraus zu geben, Stil in der Philosophie. Was hat Stil in der Philosophie zu tun mit Argumentationsweise? Was hat Stil zu tun mit Aufbau philosophischer Argumentation? Aber da muss man dann noch einmal unterscheiden, was ist der Aufbau einer philosophischen Theorie und was ist der Aufbau einer philosophischen Argumentation? Welche Rolle spielt da der Stil? Also da gibt es so eine berühmte Stelle in John Locke's Essay Concerning Human Understanding, wo er sowas Ähnliches sagt wie, natürlich ist es so, dass man, wenn man witzig und interessant und fantasievoll schreiben kann, in der Welt mehr Anklang finden wird, als nur mit der trockenen Wahrheit und dem wirklichen Wissen. Und so fern, sagt er, wir beim Reden Vergnügen suchen, Erbauung wäre dann noch ein Wort, das da zu diskutieren wäre. Ist es auch ganz in Ordnung, dass wir uns der figürlichen Rede, der ornamentierten Sprache und so weiter bedienen. Aber wenn wir uns über die Wahrheit unterhalten wollen, darüber, wie die Dinge wirklich sind, dann müssen wir sehen, dass die ganze rhetorische Kunstfertigkeit, der figürliche Gebrauch der Wörter, also überhaupt das Stilistische als solches, zu überhaupt nichts Gutes, nichts zählt und nur falsche Ideen eingibt und unsere Urteilskraft beeinträchtigt. Nichts als Schwindelei ist die Wirkung sozusagen der stilistischen Verfeinerung. Da kann man sich denken, okay, das ist ein wichtiger Punkt in einem Zusammenhang, wo es darum geht, dass die Philosophie sozusagen einer bestimmten Vorstellung von Wissenschaftlichkeit gerecht werden sollte. Da kann man sagen, also das ist klare Argumentation, trocken, nur an der Wahrheit orientiert und vor allem negativ bestimmt, nichts Ornamentales. Man wird aber ein bisschen vorsichtiger in so einem Urteil, wenn man eine Stelle, jetzt habe ich allerdings vergessen, wo die genau steht, aber die ist sehr, sehr wichtig, bei Gottlob Frege liest, wo der darauf hinweist, dass in den wissenschaftlichen Publikationen, nämlich auch in den mathematischen wissenschaftlichen Publikationen, unglaublich viel an quasi rhetorischem und ornamentalem Klimbim vorhanden ist in der Form von Definitionen. Dass gerade die Definitionen, das Definieren sozusagen etwas ist, was die wirklichen theoretischen Zusammenhänge verdecken, verhüllen, unkenntlich machen kann. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, der uns darauf aufmerksam macht, dass ein großer Unterschied bestehen kann zwischen dem, was man sozusagen argumentativen Stil oder argumentative Diktion eines Textes nennen kann, wo es immer darum geht, dass man folgerichtig bleibt und so weiter, dass ein Unterschied besteht zwischen dem und dem, was wirklicher Aufbau einer Theorie ist. Das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt, der für uns eine große Rolle spielt, wenn wir über moderne Philosophie nachdenken wollen, nämlich über die Art und Weise, wie die Modernität von Philosophie mit einer bestimmten Vorstellung von Wissenschaftlichkeit zusammenhängt. Also das mit dem Stil, das ist keineswegs eine Sache, die nur auf Ästhetik im Sinne der Kunsttheorie eine Anwendung hat, sondern das spielt in verschiedenen Dimensionen eine große Rolle, wenn man über philosophische Darstellung und die Modernität von Philosophie spricht. Ich komme jetzt noch einmal zurück auf diesen Punkt mit der subjektiven Sicherheit, mit der wir das Wort modern im Hinblick auf die Kunst oder in besonderer Weise im Hinblick natürlich auf Musik und Architektur verwenden. Die Sicherheit in der Beurteilung hier, diese subjektive Sicherheit, wird nicht geschmälert, wenn sich die Grenzen verschieben. Deshalb ist das, was ich meine, wie ich gesagt habe, es kommt nicht so auf die objektive Treffsicherheit an. Also wenn Ludwig Wittgenstein gefunden hat, dass Richard Strauss ihm einfach viel zu modern ist, und wenn andererseits heute viele Leute, die die moderne Musik verabscheuen, trotzdem große Liebhaber von Richard Strauss sind, dann sagt das nichts dagegen, dass beide sicher sind in ihrem Urteil und zwischen beiden eine Gemeinsamkeit in dieser Sicherheit, in dieser subjektiven Sicherheit besteht und wir diese relative Abweichung auch nachvollziehen können. Wir können der einen oder anderen Partei, je nachdem, wo wir uns positionieren, gegenüber verzeihend empfinden. Ein bisschen anders sehen die Dinge aus, wenn man über Richard Wagner diskutiert, das wäre eine andere Frage. Aber im Falle der Malerei ließen sich sicher ähnliche Gegenüberstellungen finden. Mal sehen, wie es in der Philosophie ausschaut. Die moderne Architektur zum Beispiel hat zu dem Stilbegriff ein besonderes Verhältnis entwickelt, wo das Moderne gegen das Alte ausgespielt wird und hat tatsächlich auch schon im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts einen Punkt erreicht, wo das Selbstverständnis der modernen Architektur sich gegen Stil generell definiert hat. Also die Moderne ist gar nicht dieses mulmige Gefühl, das ich habe, von dem ich gesprochen habe. Ich möchte nicht gern sagen, das ist im modernen Stil gebaut. Das ist etwas, was in der Architekturgeschichte selber schon eine Rolle gespielt hat, das Vorreiter des Modernen in der Architektur der Auffassung gewesen sind. Sie haben eben, wie sie bauen, ist eben nicht Stil. Überhaupt nicht. Das kann man nicht. Moderne ist kein Stil. Das ist insofern interessant, als das wieder zurückverweist in eine Schicht der Begriffsgeschichte von Stil. Stil ist eben nie, nicht immer schon sozusagen als diese mögliche Pluralität, in der der Klassizismus oder der Palladianismus sozusagen eine Variante ist, gesehen worden, sondern das ist eigentlich was relativ Spätes, und Stil war alles, was nicht klassisch war. In dem Sinn ist es eine Frage, ob man sozusagen der Moderne unterstellen kann, dass sie sowas wie Klassik herausnimmt aus dem, und einem neuen Titel herausnimmt aus dem, was Stil eigentlich ist. Ein anderer Begriff, der mindestens so wichtig ist für unsere Zusammenhänge, ist der Begriff der Mode. Also der Zusammenhang, man ist vielleicht auf den ersten Blick versucht zu sagen, ja, modern, da muss aber auf jeden Fall um ganz was anderes gehen als um Mode. Das wäre ein völliger Blödsinn. Mode ist ein ganz, ganz entscheidender Begriff in der Auseinandersetzung mit dem, was modern ist. In der Mode ist eben ganz, ganz besonders stark fassbar dieser Zusammenhang mit der Jetzigkeit. Und die Mode ist ein zentrales Element in diesen Erklärungen oder in dieser Einstellung zur Modernität bei Baudelaire. Mindestens unter einem Gesichtspunkt scheint die Mode oder der Begriff Mode dem des Stils entgegengesetzt zu sein. In einer gewissen Weise bleibt ein Stil immer das, was er war, also was er deskriptiv ist, was seine Beschreibung hergibt, das bleibt er immer. Der Stil ist der, und der Stil, der kann aus der Mode kommen, der, kann man sagen. Eine Mode ist etwas, was zwar auch wiederkehren kann, aber wenn man das, was wiederkehrt, also zunächst habe ich gesagt, die Mode ist immer das absolut Neue. Trotzdem ist eine Mode etwas, was wiederkehren kann. Jetzt ist die Mode der sowieso Frisuren, Faradiba-Frisur, auf einmal wieder erwacht, ne? Sind wieder modern oder in, oder wie man sagt. Aber wenn man sie beschreibt, ist die Art der Beschreibung immer die eines Stils. Also das Verhältnis von Modernität als Mode einerseits, also in dem Sinn von dem Ausdruck, das ist jetzt modern. Das kannst du nicht anziehen, weil das ist jetzt wirklich out. Oder also das Verhältnis von Modernität als Mode einerseits und Moderne betrachtet als Epoche andererseits, wie man das in dieser Diskussion über die Aufklärung sozusagen als ein Ziel zumindest einer Partei gesehen haben, das bezeichnet eine der größten Spannweiten, die der Begriff des Modernen abdeckt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist eben Mode tatsächlich ein wichtiger Begriff in der Ästhetik. Friedrich Theodor Fischer werden wir da ein bisschen behandeln auf den. Als nächstes spreche ich jetzt zu zwei ganz anderen Fragen, die auch voneinander im Prinzip verschieden sind, die man aber auch in eine Beziehung bringen kann, wo vor allem die Verschiedenheit, man kann darüber nachdenken, was ist denn eigentlich das, was da, was muss man sich alles denken, wenn man diese Verschiedenheit ein bisschen, wenn man aus dieser Verschiedenheit auch eine Beziehung machen will. Nämlich die erste Frage, die als die einfachere und naheliegendere erscheinen kann, dass man bei modern, wenn man ein bisschen was von diesem Mode, von dieser Jetzigkeits, von diesem Jetzigkeitsaspekt drinnen fühlen möchte, dann hat man doch da immer was, wogegen das Moderne ist. Also das Moderne ist immer in einer Abgrenzung. Das ist auch begriffsgeschichtlich, wir werden dann und wortgeschichtlich ganz eindeutig belegbar. Das Moderne ist immer ein Begriff zu dem, ein Nicht-Modernes, ein Wogegen existiert. Das ist sehr, wofür und wogegen. Das ist sehr interessant zu vergleichen, wogegen das sein kann. Also zum Beispiel in einem wichtigen Buch von des Historikers, Ideengeschichtlers John Herman Randall über die Schule von Padua. Also da geht es um den, da geht es um die um den Kontext, um den intellektuellen Kontext von Galilei. Sozusagen die Paduaner Schule, die noch irgendwie so ein bisschen im Aristotelismus drinnen hängen, aber daraus wächst, eben verkörpert in Galilei sozusagen eine total moderne, eben unsere moderne Auffassung von Wissenschaft. Also da geht es genau um seinen Moment des Modernen. Und da ist ganz klar, das Moderne versteht sich und das ist auch in den Schriften selber greifbar. Bei Galilei ist das ja auch greifbar in den Dialogen. Hauptsächlich gegen was? Gegen die Scholastik. Ne? Das ist gegen die Gegenposition kann aber ganz was anderes sein. Also dieser Fischer mit V, von dem ich da gerade vorher gesprochen habe, über die Mode, ein ganz wichtiger Autor in der nachhegelschen Ästhetik, der den Begriff der Mode sozusagen ja als ein Element von dem, was das Moderne sein soll, behandelt. Für den ist der große Gegner des Modernen der Mythos. Nicht die Scholastik, sondern der Mythos muss abgelöst werden. In der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer haben sozusagen ein dauerndes Hin und Her dieser Frage von, da tauschen sich sozusagen die Gegner aus. Ne? Aber da haben sie jetzt einmal zwei, die ganz verschieden sind. Bei Carnap, das sagt schon der Titel von diesem Aufsatz, den wir da am Pflichtprogramm haben, bei Carnap, modern gegen die Metaphysik. Ja? Gegen die Metaphysik. Das ist eine sehr interessante Sache zu beobachten in der Entwicklung der modernen analytischen Philosophie im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Wie verhält sich die noch immer bestehende relative Treue gegenüber dem Grundprogramm von Carnap dazu, dass man mehr und mehr dem Wort, der Sache, dem Anliegen der Metaphysik mehr und mehr Respekt wieder zu zollen bereit ist, von metaphysischen Fragen schreiben darf. Ne? Und nicht, aber das interessiert uns jetzt noch nicht, später dann einmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt, wenn ich einen Autor zitieren kann, über den ich in der nächsten Woche dann auf eine Sache mich berufen kann, zu der ich in der nächsten Woche noch ein bisschen was sprechen werde, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der sozusagen einer der Autoren war, die ganz, ganz, also bevor man so ein wie soll man sagen, bevor das 19. Jahrhundert sozusagen sein unverkennbares Gesicht angenommen hat, der sozusagen wesentlich dazu beigetragen hat und einer der interessantesten Denker über das, was Geschichte der Philosophie ist, gesagt hat, irgendwann hat in der Philosophie was Neues begonnen, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Bei aller Kritik an dem, was sich da abgespielt hat bis zu mir, kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das war mit Descartes. Und was war dieses Neue? Wodurch wird, das ist jetzt positiv eben, wodurch ist das? Das ist die Entdeckung der Subjektivität des Denkens. Das ist ganz was anderes wieder. Nicht? Und da könnte man sich jetzt fragen, wogegen ist das eigentlich? Nicht? Dann, wogegen hat das, da müsste man bei Descartes nachschauen und schauen, ob Hegels Bild von Descartes auch mit dem übereinstimmt, was der von ihm so gelobte selber darüber gedacht hat. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt, dass man immer schaut, wogegen ist was modern. Natürlich kann man damit die Frage nicht beantworten. Eine Frage, die zweite Frage, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so verschieden ausschaut von der ersten, aber doch in eine andere Richtung zielt, auch in der in der wörtlichen Formulierung der Frage, ist die Frage, woraufhin wird etwas als modern verstanden? Also, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Wenn wir von moderner Philosophie sprechen, dann ist, genauso wie wenn wir von irgendeiner anderen Sache als modern sprechen, also von moderner Architektur oder von, aber bei der Philosophie ist es besonders greifbar. Wenn wir von moderner Philosophie sprechen, dann ist die naheliegende Vorstellung, mit der wir das erklären, die der Zeitgemäßheit. Und wir sagen, eine moderne Philosophie, das ist eine zeitgemäße Philosophie, eine Philosophie, die unserer Zeit entspricht oder gerecht wird. Aber was heißt das? Die Zeit und die Differenzen in der Zeit sind doch immer nur durch etwas in der Zeit wahrnehmbar und nicht als solche. Und was ist es also, was wir als Maßstab wahrnehmen für die Zeitgemäßheit der Philosophie? Wir nehmen ja nicht Jahreszahlen. Da wird heute doch wohl eine große Mehrheit von Befragten sagen, die moderne Wissenschaft. Es ist das Niveau oder der Zustand, den die Wissenschaft in unserer Zeit erreicht hat, was den Maßstab dafür darstellt, ob die Philosophie zeitgemäß ist. Aber eigentlich ist das eine höchst unpräzise Auskunft. Und wenn man nichts weiter dazu erklären kann oder nicht imstande ist, das ziemlich weit zu präzisieren, wird es immer nur Ideologie bleiben. Was an der Wissenschaft ist denn jetzt seinerseits zeitlich bestimmt? Da kriegt man es zu tun mit dem Begriff des Fortschritts und mit einem Bündel von Begriffen, die über Paradigmenwechsel, über Theoriewandel und so weiter in der Wissenschaft handeln. Das ist ein Bereich, in dem enorm viel Blabla entwickelt werden kann. Aber die Konsequenz darf natürlich nicht sein, dass man dieser Beziehung keine Beachtung schenkt. Man muss es nur auf sich nehmen, müsste auf sich nehmen, die Fragen ins Detail zu verfolgen, was es an der Wissenschaft ist, was ihre Zeitlichkeit macht und was zugleich diese Zeitlichkeit oder diese zeitliche Situierung von Wissenschaft zu einem Maßstab machen kann. Also wir können das natürlich nur ansatzweise tun, aber das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, dieses Woraufhin. Denn man kann auch andere Referenzen in Betracht ziehen. Also man darf sich nicht sozusagen blind machen gegenüber anderen solchen Referenzebenen, auf die hin man sagen kann, zeitgemäß. Und eine der wichtigsten ist sicher die Kunst. Ich wäre am Beispiel von Hegel und am Beispiel von Rückbezügen auf Hegels Vorstellungen über die Kunst seiner Zeit, über das, was moderne Kunst ist, insbesondere eine These, dass die Kunst in seiner Zeit aufhört, sozusagen so ein Welt- und gesamtinterpretierendes Medium zu sein, also diese These vom Ende der Kunst, der schönen Kunst, sprechen müssen. Das, für Hegel war das ganz klar, dass das ein primärer Referenzbereich ist. Die Zeitgemäßheit, die Modernität der Philosophie bemisst sich daran, ob sie im Verhältnis zur fortgeschrittenen, zur modernen Kunst mithalten kann. Aber das ist natürlich auch bei Weitem nicht alles, was man da in Betracht ziehen kann. Man kann natürlich vor allem Gesellschaftstheorien entwickeln, politisch-ökonomische Theorien entwickeln, die einen so einen Maßstab abgeben, aber auch die Entwicklung der Technik natürlich damit zusammenhängen. Also in dieser Frage, ob und wie man die Modernität der Philosophie im Verhältnis zur Wissenschaft bestimmen kann, und vor allem, wenn man dann als eine zweite Möglichkeit der Referenz die Kunst in Betracht zieht, da spielt auch wieder der Stilbegriff eine ganz große Rolle. Ob es nicht nur weitgehend, ne, nur die Stilistik der philosophischen Darstellung, der philosophischen Publikation ist, mit der sie sich einem Ideal sozusagen von Wissenschaftlichkeit andient oder andienert, das in Wirklichkeit völlig vorbeigeht an der Realität der Wissenschaft. Das hat dann natürlich auch was zu tun, da kann man das auch einengen auf die Frage der Sprache. Die Zeitgemäßheit an der Philosophie hat was zu tun. Natürlich nicht wesentlich, nicht essentiell und nicht notwendig, aber auf viele, viele erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Blicke hin mit der Sprache, in der sie sich vermittelt. Also wir sind sehr geneigt, aufgrund des sprachlichen Eindrucks von einer Philosophie zu sagen, das ist aber wirklich unmodern, nicht? So kann man doch heute nicht mehr schreiben, nicht? So kann man doch heute nicht Philosophie schreiben. Aber da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ebenen, die von der Sprache, dem sprachlichen Stil, dem Stil der Diktion bis zur Frage des Aufbaus einer Theorie, dazwischen liegt dann die Argumentationsebene, führt. Also das sind so ein paar Fragen, die ich für interessant und wichtig halte und behandeln werde. Wir haben jetzt noch mal eine Vorlesung vor den Osterferien, und da möchte ich, das ist auch vielleicht noch so ein bisschen was Hinführendes, ein paar historische Situationen besprechen. So was Ähnliches wie diese Hegel, also das sollte eine sein, diese Art und Weise, wie Hegel Descartes feiert, aber auch ein bisschen was über diesen Zusammenhang Sprache, Stil, wissenschaftliche Struktur aussagekräftig ist, die Selbstentgegensetzung des Humanismus gegen die mittelalterliche Scholastik. Also bei dieser Sache mit Hegel und Descartes ist das ja so eine eigenartige Sache. Noch immer wird in den Philosophiegeschichten, so wie Hegel das eben gesagt hat und im Grunde auch Descartes selber vorhin schon sehr deutlich versucht hat zu sagen, Descartes ist der Begründer der modernen, der neuen Philosophie gesehen. Also sehr aussagekräftig ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist oder ob sich da die Grenze verschoben hat, aber in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Philosophie-Curricula in den Vereinigten Staaten, die Philosophiegeschichte überhaupt meistens erst mit Descartes haben beginnen lassen, und alles, was vorher war, war entweder für Historiker oder für Altphilologen. Also Aristoteles, auch philosophisch, wurde meistens an den Departments für Altphilologie unterrichtet. Und mit Descartes beginnt eben die moderne Philosophie. Im Grund glaubt es heute ja noch jeder. Das Eigenartige ist nur, dass im frühen 20. Jahrhundert, insbesondere im Neopositivismus, logischen Empirismus und in der analytischen Philosophie überhaupt, von Frege an bis heute, sozusagen, wenn man in der Geschichte der Philosophie einen Referenzpunkt für die eigene Modernität finden will, ist es eigentlich immer Kant. Also Descartes war modern, ist aber keine brauchbare Referenz, weil seine Theorien falsch waren, mit einem Wort. Dass er hat die neue Philosophie begründet, aber was er inhaltlich gesagt hat, insbesondere dieser furchtbare Dualismus, das war einfach falsch. Mit Kant scheint das irgendwie anders zu sein. Wahrscheinlich, weil er eine Art philosophische Theoriebildung entwickelt hat, mit der sich der wissenschaftliche Geist des 19. und 20. Jahrhunderts anfreunden kann. Das ist aber auf noch einer weiteren Stufe sehr seltsam, weil Descartes war ganz bestimmt ein bedeutender Wissenschaftler auf vielen Gebieten und Kant kann sich da wirklich nicht vergleichen, ist eigentlich in jeder Wissenschaft, mit der er sich befasst hat, ein Dilettant geblieben. Also da sind drei Ligen dazwischen, was sozusagen das wissenschaftliche Potenzial betrifft. Eigenartig. Also da wenn man so zwei, drei solche Situationen, in denen man üben kann, wie man das Wort modern verwendet, in der Geschichte besprechen. Und dann fangen wir an mit einem Schwerpunkt Wiener Kreis und werden das parallelisieren mit Überlegungen zur Architektur, eine Analogie, die überhaupt nicht neu ist. Und auch da werden wir schon über den Stilbegriff sprechen. Dann möchte ich ein bisschen eine Phase haben, wo ich grundsätzliche Fragen zum Begriff des Modernen besprechen möchte, also das steht ein bisschen, und wo auch den Benjamin unterbringen werde, dann was zu Wittgenstein, das ist dann der dritte inhaltliche Schwerpunkt, dann diese Diskussion über die Postmoderne und am Schluss, wenn noch Zeit bleibt, irgendwie so ein bisschen ein Resümee über Anwendungen des Erkannten oder Skizzierten auf die gegenwärtige Situation der Philosophie. Für heute mache ich Schluss und hoffe, Sie können diese Files ohne große Schwierigkeiten herunterladen und nächste Woche ist dann wieder eins da. Danke.